Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Kurz vorm Draft erstellen wir unser Big Board für die Offense. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Moin Lorenz.
Moin Philipp.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, ich freue mich. Ich hoffe, du hast das Osterfest auch gut überstanden und alle anderen da draußen, sofern sie es denn feiern. Haben wir zwischendurch geschrieben. Ich glaube, du hattest auch den Grill an. War das gestern oder vorgestern Abend? Und ich habe auch mit ein paar Kumpels bisschen feuchtfröhlich gestern Abend nochmal den Grill angehabt. Deswegen heute mit ganz leichtem Kater. Bitte es gegebenenfalls zu entschuldigen. Nein, so schlimm ist nicht. Wie war es bei dir, Philipp?
Ja, daher die Frage, wie es dir geht. Ja, bei mir war es nicht ganz so feuchtfröhlich, obwohl fröhlich war es auch. Ich habe mir kurz vor Ostern habe ich mir eine Feuerschale gekauft. Ich habe halt bisher bin ich immer mit einem Smoker-Grill unterwegs, also mit so einer alten Tonne. Und dachte mir, sowas zum Kurzgrillen wäre doch mal ganz nett. Und dann habe ich mir eine Feuerschale geholt und mir jetzt einen Schwenkgrill zugelegt. Und den haben wir gleich zweimal dieses lange Wochenende eingeweiht nacheinander. Das war ganz gut. Und da gab es doch so einige Leckereien vom Grill und an schönen Salaten. Haben wir viel Besuch gehabt. Das kann gern so weitergehen. Und am Ende noch ein bisschen Lagerfeuer. Auch schön.
Ja, es ist wieder ein lustiger Zufall, weil ich glaube, ich am Donnerstag, es war am Freitag letzter Woche auch eine neue
Schale.
Feuerschale, so. Ich wollte schon Grillschale sagen. Feuerschale gekauft habe, weil wir auch seit ein paar Jahren so einen schönen Schwenkgrill haben, aber die alte ein bisschen durchgerostet war. Aber das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich hoffe, alle, die hören, haben jetzt Hunger auf Gegrilltes.
Ja, der Baumarkt hier gleich bei mir vor der Tür hat einfach die Schale von 80 auf 45 runtergesetzt gehabt. So eine Gussschale halt komplett, nicht irgendwie mit so wackeligen Füßen und da musste ich zuschlagen, da konnte ich einfach nicht mehr anders.
Ja, siehst du, ich habe die Billigvariante für ein paar 30 Euro gekauft.
Ah, das Angebot, glaube ich, habe ich auch gesehen.
Es wird dann halt alle paar Jahre ausgetauscht.
Das passt schon. Hey, wir haben heute das Big Board der Offense und vielleicht mal kurz so, warum machen wir das eigentlich und weil wir haben ja eigentlich die Spieler schon gerankt. Und das Ding ist, warum wir das machen, ist relativ einfach. Wir machen ein horizontales Big Board, das ist das erste, denn das machen in der Regel auch die NFL-Teams so. Die setzen sich jetzt auch zu dieser Zeit meistens, jetzt sind die Pro Days rum und jetzt sitzt man zusammen am großen runden Tisch und erstellt dieses Board. Also man schiebt erstmal quasi in diese große Tabelle verschiedene Namen, die wer auch immer in Runde 1, in Runde 2, 3, 4 und so weiter sieht, wie man eher in der Top 10 sieht oder in der Top 3, also nochmal so ein paar ganz spezielle Spieler. Und abhängig davon, welche Mittel oder der GM dort halt nutzen will. Also ich will halt sagen, Methode ist das richtige Wort, ne? So. Also über Brainstorming, Kopfstandmethode oder was es da so alles gibt, versucht man sich da halt so langsam ranzufühlen und quasi erstmal alle Meinungen irgendwie dort zu Wort kommen zu lassen. Um dann so allmählich eben dieses Board festzumachen. Und wir beide haben auch unser jeweiliges Board quasi fertig und werden jetzt versuchen, uns so auf einen Konsens, sag ich mal, festzulegen. So, als wenn wir jetzt so, ja, wir haben ja schon gesagt, wir wollen uns da auch nicht größer machen, als wir sind. Wir sind jetzt nicht das 33. NFL-Franchise oder sowas, weil sowas habe ich auch schon gelesen, dass sich einige dafür halten. Aber natürlich ist das ein spannendes Ding, weil wir wollen ja letztendlich auch, wenn wir Scouting machen, das von Anfang bis Ende durchziehen und nicht, sag ich mal, jetzt bei den Position Rankings aufhören. Es zeigt nämlich auch, dass zum Beispiel Platz 5 bei der Position nicht Platz 5 bei der Position gleichbedeutend ist. Also das ist zum Beispiel ganz wichtig. Und dass wir vielleicht einige Spieler, die wir zwar irgendwie von 2 bis 5 unterschiedlich gerankt haben, jetzt stellen wir aber gleich fest, dass die alle im selben sogenannten Tier zusammen sind. Also dass sich die im Endeffekt gar nicht viel tun. Und es letzten Endes dann ja auch nicht unsere alleinige Entscheidung ist. Also hypothetisch gesprochen, säßen wir in einem War Room einer NFL-Franchise, dann wäre das eine Meinung von vielen, die wir haben. Und darüber lässt sich dann eben Konsens gestalten, sag ich mal. 4 Wide Receiver sind am Ende mit einer Erstrundenbewertung. Und welcher Wide Receiver es letzten Endes dann eben wird, das entscheidet dann der den größten Hut auf hat. Also der sucht sich dann den von diesen vielen raus, vielleicht in Absprache mit dem Coach, wenn er ein gewisses Gewicht hat, wie man denn am besten von diesen vielen daneben möchte. Und am zweitbesten, am drittbesten, am viertbesten. Denn einer kann ja auch vielleicht schon nicht mehr da sein. Ja, Offense, das sind Quarterbacks, Running Backs, Wide Receiver, Tight Ends, Offensive Tackle und Interior Offensive Line. Ich habe jetzt mal den Fullback Hunter Lübke habe ich jetzt mal weggelassen, den habe ich jetzt so unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir ihn jetzt unter den ja, ersten drei Runden nennen müssen. Dann denke ich an Tag 3 ist ein interessanter Name. Wir werden auf jeden Fall auch kurz über Kilian sprechen müssen. Wo sehen wir den denn eigentlich? Also wir wollen auch über ein paar Spieler reden, die es eben aus welchen Gründen auch immer nicht in diese ersten drei Runden geschafft haben. Ich kann von meiner Seite aus schon mal sagen, ich habe in der kompletten Draft-Klasse, und das betrifft nicht die Offense, habe ich einen Blue-Chip-Player, einen Spieler, der so, ja, über jeden Zweifel erhaben ist, sage ich mal, und den ich unbedingt will. Das ist wenig überraschend Will Anderson. Es hätte sicherlich noch einen zweiten gegeben, wenn es nicht diese momentanen Fragezeichen eben um Jalen Carter geben würde. Und insgesamt haben dann Will Anderson eingeschlossen 18 Spieler von mir eine Erstrundenbewertung bekommen. Wie viele sind es denn bei dir dieses Jahr geworden?
Ich bin dann bei der Defense noch ein bisschen am Feilen, aber ich lande wahrscheinlich bei 11 bis 13.
Okay.
Weil ich mir beim einen oder anderen noch nicht so ganz sicher bin, wo ich da lande. Bei der Offense sind es tatsächlich nur 5.
Oh, da habe ich tatsächlich mehr. Also dann ist da, also haben wir wahrscheinlich ähnlich viele Defender mit einer Erstrundenbewertung. Ich habe aber einige Offense-Spieler mehr in meiner Runde 1. Also das wird dann gleich interessant, ob du mich davon überzeugen kannst, die nochmal ein bisschen weiter nach unten zu schieben.
Oder du mich die nach oben zu schieben. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe es dieses Jahr noch eher so gemacht, dass wenn ich auf der Kippe war, halt zwischen einer Erstrunde, einer Zweitrunden, Drittrunden, mich dann für die tiefere Note zu entscheiden, weil ich mir halt überlegt habe, wenn man wirklich eine hohe Grade bekommt, dann muss man sich das auch irgendwie verdienen. Und ja, damit hört das vielleicht ein bisschen hart an, aber andererseits haben NFL-Teams auch halt meistens nur 80 Leute, 90 Leute, die sie überhaupt draften würden auf ihrem Draftboard. Und deswegen denke ich, ist es in der Hinsicht eher realistischer, das so handzuhaben. Dadurch werden natürlich Spieler bei mir auf dem Board wesentlich tiefer gerankt sein, als wo sie gedraftet werden in 3 Wochen. Mhm. Das ist auch vollkommen klar. Nur als Kontext, wenn ich jetzt sage, ich habe jemanden in der 3. Runde, kann das auch gut sein, dass er irgendwie an 28. Stelle gedraftet wird. Also ich will das nicht. Ich will nicht vorhersagen, wo die gedraftet werden. Also es soll nicht predictive sein, sondern das sind halt meine Einschätzungen, wo ich, wenn ich denn den großen GM-Hut auf hätte, die Spieler nehmen würde mit der Information,
genau,
die ich
habe. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also diese Erstrundenbewertung ist letztendlich keine Bewertung darüber, wo dieser Spieler am Ende gedraftet wird. Das machen wir mit Mock Draft. Da werden wir einfach mal Namen nennen, die wir momentan wohl eher dort sehen, auch wenn wir vielleicht das Talent in diesen Spielern so nicht bewerten würden. Denn am Ende werden 31 Spieler in der ersten Runde gedraftet werden und nicht 18 bei mir oder bei dir 12 oder 13. Sondern wir bewerten Erstrundenpicks danach. Also bei mir ist es so, Erstrunde ist so Starter Plus. Also hat das Potenzial, nicht nur lange in der NFL zu spielen, sondern hat das Potenzial, ja, auf seine Art und Weise dieser Liga eben seinen Stempel aufzudrücken. Ich sag mal, bei einem Edge Rusher ist das ein Spieler, der regelmäßig viele Sacks in der Saison macht und nicht eben einfach nur seinen Mann steht. Bei der zweiten Runde bin ich dann, und das sind auch oft die Spieler, die in der zweiten Runde gedraftet werden, das sind so die offensichtlichen Starter. Also das ist so ein Left Guard, der ist nichts Besonderes, aber der wird in dem System, in das er dann gedraftet wird, hat er die Chance, eine lange, lange Karriere in der Liga zu haben, auch wenn er halt nie einer der auffälligeren Spieler sein wird, weil er halt einfach seinen Job macht. So. Und ab der dritten Runde geht es dann eben los, dass du dann eben so die ersten Fragezeichen hast. Warum ist der Spieler, warum hat er nicht die Produktivität gehabt? Hat er vielleicht nicht die Athletik, um wirklich Starter zu sein? Braucht er noch eine längere Zeit zur Entwicklung? Das sind so teile ich es bei mir auf, sag ich mal, ne? Und dann staffelt sich das so nach hinten. Je mehr Defizite und Fragezeichen, desto später rutscht er dann. Machst du es ähnlich oder?
Ja, so ungefähr ist es bei mir auch aufgeteilt. Also Erstrundenspieler müssten schon die sein, die entweder das Upside und das Potenzial dazu haben und auch nicht furchtbar weit weg davon sind, Pro Bowl-Spieler zu werden oder halt jetzt schon, also Pro Bowl-Spieler, es ist immer so eine, was man sagt, zu halt einer der besseren Spieler auf ihrer Position oder eben jetzt schon so gut sind, dass sie ein guter Starter sein können, guter bis sehr guter Starter. Deswegen wird es dann auch so ein paar geben über Defense. Paris Johnson ist vielleicht ein gutes Beispiel. Der Offensive Tackle von Buckeyes hat von mir eine Erstrundenbewertung, aber ist jetzt einer, wo ich mir vielleicht Woche 1, 2, 3, vielleicht auch noch Woche 8 ein bisschen Sorgen mache, aber der halt so ein enormes Potenzial hat, dass ich sage, okay, der kann aber, und das denke ich auch, wird er realistischerweise in seinem zweiten, dritten Jahr halt ein sehr guter Starter sein in der NFL. Zweite Runde schon ähnlich, wie du gesagt hast, auch da rückt dann der ein oder andere Upside-Spieler nochmal rein, also der ein oder andere Spieler, der halt ein bisschen größeres Fragezeichen, was seine jetzige Leistung angeht, vielleicht Cedric Johnson wieder ein gutes Beispiel, der aber halt so ein Potenzial und so ein Ceiling hat, dass er halt noch in diese Zweitrunden-Bewertung reinfällt. Und genau, Positional Value ist auch immer ein bisschen Teil davon. Also grundsätzlich finde ich Tackles wichtiger als, was weiß ich, Tight Ends und Running Backs, Quarterbacks grundsätzlich ja eine der wichtigsten Positionen. Auch deswegen werden die vielleicht nochmal ein bisschen hochgestuft. Und genau, dritte Runde, wie du schon sagst, das sind entweder gute Rollenspieler, Spieler, die 2-3 Jahre brauchen, bis sie Starter werden können. Das dritte, vierte Runde ist für mich immer recht ähnlich, deswegen ist manchmal der Cut bei der dritten Runde, den wir machen, ein bisschen unfair, weil dadurch ein paar Leute draußen bleiben, die es halt ja wieder knapp nicht geschafft haben, aber das ist für mich trotzdem so fast schon so ein Tier, dritte, vierte Runde, und dann fängt so für mich der richtige Day 3 an, wo du dann nach Special-Teamern suchst, nach ausschließlichen Rollenspielern, nach Spielern, die wo man nur, sag ich mal, auf Potenzial setzt. Genau. Aber das sind jetzt schon, also die wir heute nennen, in den ersten drei Runden, die sollten schon dann irgendwann auch mal als Starter eine Rolle spielen in der NFL. Ja.
Lass uns anfangen. Ich sag direkt vorab, wir haben einige Position Rankings schon sehr früh gemacht. Dadurch gibt es dort natürlich nochmal Veränderungen. Also alleine auch deshalb lohnt sich es, glaube ich, jetzt nochmal zuzuhören. Die Quarterbacks haben wir, glaube ich, noch weit vorm Combine gemacht sogar. Also bin ich tatsächlich jetzt auch nochmal gespannt, in welche Tier wir sie dann letztendlich einordnen, ob es dort nochmal Verschiebungen gibt. Lass uns starten mit der ersten Runde. Ohne großartig, weil die Spieler haben wir zum Großteil vorgestellt. Welche Quarterbacks sind bei dir Erstrundenmaterial?
Das ist Bryce Young von Alabama und CJ Stroud von Ohio State in der Reihenfolge. Mhm. Und auch ja, beide ziemlich solide in der ersten Runde.
Ja, ich habe tatsächlich auch die beiden in der Reihenfolge und würde dann, wie gesagt, ich habe ein paar Spieler mehr in der Erstrundenbewertung. Ich habe Anthony Richardson und ich bin ein Fan von ihm. Ich habe Hendon Hooker tatsächlich auch noch mit einer Erstrundenbewertung. Das sind meine 4 Quarterbacks, was ungewöhnlich viel ist tatsächlich für meine Verhältnisse.
Ja, das ist sehr viel. Richardson, der ist bei mir, das war wieder so ein Kandidat, der halt gerade so in der zweiten Runde landet, aber wo für mich halt noch zu viele Fragezeichen sind, um zu sagen, okay, der kriegt eine First-Round-Grade, eine Erstrundenbewertung. Genau deswegen habe ich ihn ganz oben in der zweiten Runde. Aber ja, auch, wie gesagt, damit wird er auch locker unter den Top 32 landen. Das ist nochmal ein gutes Beispiel, um zu sagen, genau. Ja.
Das ist, glaube ich, wirklich mittlerweile. Ich meine, wir haben vom Monat, wir haben es im Endeffekt, haben bis letzten Herbst schon vor den Spielen gegen Alabama, hast du gesagt, ich sehe nichts, was Hendon Hooker schlechter macht als Will Levis. Habe ich noch genauso im Kopf. Und jetzt sind wir auch mittlerweile an dem Punkt, wo wir beide Hooker vor Levis sehen und wo wir, glaube ich, nicht mehr darüber diskutieren müssen. Und man hat auch den Eindruck, dass es auch einige NFL-Teams gibt, die das ähnlich sehen wie wir beide. Und Levis doch ein ganzes Stück hinter Hooker haben. Klar, es reicht ein Team. Am Ende wird Levis vielleicht wahrscheinlich sogar vor Hooker gedraftet. Aber das bedeutet nicht, dass die anderen 30 Teams das genauso auf dem Board hatten. Ne? Das sei mal deutlich dazu gesagt. Denn Will Levis ist bei mir, also ich habe in der zweiten Runde habe ich gar keinen Quarterback. Wie sieht das bei dir aus?
Genau, ich, wie gesagt, nur Anthony Richardson, den ich eben genannt habe. Der ist ganz knapp in der zweiten Runde und nicht in der ersten gelandet. Und dann, der hätte auch fast, wie gesagt, eine First-Round-Grade bekommen, aber ist da knapp vorbei.
Und ich muss auch sagen, ich habe dann in der dritten Runde, ich habe nicht viel Liebe für Will Levis. Ich habe in der dritten Runde einen Quarterback, aber der heißt Jake Hanna und nicht Will Levis. Weil er halt dieser Spieler ist, der so dieser, der halt einfach so eine Schwächen hat, aber bei dem du halt einfach weißt, dass er wahrscheinlich zumindest als Backup sehr lange in der NFL sein wird, auch wenn er dir eben nichts Besonderes gibt. Bei Will Levis sehe ich einfach eine extrem hohe Fallhöhe, weshalb ich ihn eben zu den ersten beiden Tagen überhaupt nicht dazu zählen möchte. Wen hast du noch so in der dritten Runde da? Ich tippe, bei dir taucht Levis dann wenigstens auf.
Ja, genau. Also ich habe Levis da, Levis und Hooker in der frühen dritten Runde und dann habe ich auch noch Jake Hayner dabei. Sehe ich ähnlich wie du. Also der Junge ist einfach ein Gamer. Der bringt die mentalen Skills mit, zumindest halt ein sehr guter Backup zu sein. Das hat einen gewissen Wert. Leider fehlt ihm so das Potenzial, weil der Arm ist nicht besonders stark. Ihm fehlt auf jeden Fall Größe. Auch was die Athletik angeht, ist er eher Durchschnitt. Aber trotzdem, mag ich Jake Hayner.
Gibt es einen Quarterback? Ich meine, wir haben das vorher schon gesagt. Gibt es einen Spieler auf der Quarterback-Position, den du vom Talentlevel her auf keinen Fall in diese ersten drei Runden setzen würdest, von dem du aber erwartest, der könnte am Ende überraschen, weil er halt doch, ich sag mal, wir reden bei einem Quarterback schon davon, weil er halt doch ein paar Spiele macht und das gar nicht mal schlecht. Also der Spiele gewinnen kann in der NFL, sagen wir mal, mehr als ein Spiel in der National Football League gewinnen kann. So, das ist vielleicht eine gute Beschreibung für einen Late Rounder, der überraschen kann, ja.
Ja, genau. Ist für mich Clayton Toon von Houston. Wie du es schon sagst, also der Junge bringt auch ein bisschen Größe mit, ein stärkerer Arm, fällt ab und zu mal eine schlechte Entscheidung. Ist jetzt auch kein richtiger Sleeper, weil er auch beim Senior Bowl dabei war. Bringt eine gewisse Mobilität, auch Agilität dabei mit. Ist jetzt nicht so der pure Developmental Quarterback-Typ. Das ist für mich eher so das für mich eher so Will Levis, vielleicht auch Anthony Richardson, also Clayton Toon. Ist nicht nur das, aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass er ja, ab und zu mal so an den Top 32 Quarterbacks der Welt kratzt und damit dann auch ab und zu mal an einem Starting-Spot hier und da kratzt. Vielleicht auch nur an den Top 45, vielleicht ist 32 ein bisschen zu viel, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass Clayton Tune ab und zu mal ein paar Spiele startet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so der Typ wird, den man als auf den man als Langzeitstarter setzen will. Hat so ein bisschen was vielleicht von Davis Mills auch, der ja auch ab und zu mal Probleme hat mit seinem Decision-Making, ganz gute Physical-Tools mitbringt. Kommt aus einer ganz anderen Offense. Also Stanford natürlich damals mit der Pro-Style-Offense. Houston, die laufen eher ja eine absolute Spread-Offense. Wen hast du als...
Ja, den habe ich, also ich habe den lange aufgespart. Ich möchte dich aber gerne fragen, weil ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, war er auch bei euch beim Collegiate Bowl. Lindsey Scott Jr. Ja, absoluter Sleeper, sicherlich mittlerweile auch im USFL Draft schon ausgewählt worden von den Pittsburgh Maulers. Wird sehr wahrscheinlich als Undrafted Free Agent gehen. Was ich halt mag, ist so die Idee, so Teams, die sowieso einen sehr mobilen Quarterback haben, die dann aber gerne mit ihrer Backup-Lösung, weil wir wissen, mobile Quarterbacks verletzungsanfällig und so, die dann gerne mit ihrer Backup-Lösung nicht quasi das System komplett verändern wollen. Also die nicht den Weg des auf zwei setzen wir jetzt aber einen ganz soliden Pocket-Passer, sondern so wie die Ravens das gemacht haben mit Lamar Jackson und mit Tyler Huntley, gehen halt diesen Weg so. Da finde ich Lindsey Scott tatsächlich auch schon mit seinem Werdegang sehr interessant. Aber du kannst, der war doch bei euch, oder?
Ja, genau.
Vielleicht kannst du mir ein, zwei Sachen zu ihm sagen, weil da bin ich echt neugierig, weil du findest natürlich, dadurch, dass er kein großer Name ist, sehr wenig im Internet über ihn.
Ja, ich bin ganz ehrlich, die Quarterbacks haben sich alle recht schwer getan bei unserem All-Star-Game. Wir haben es ja auch angesprochen, dass generell das Quarterback-Spiel bei All-Star-Games sehr schwierig ist. Ich weiß nicht, ob er unbedingt den Arm hat. Wenn, dann wäre es wirklich einer für die Ravens, die, wie du schon sagst, ja auch mit einem Tyler Huntley zum Beispiel auf Backup gesetzt haben. Wenn ich aber einen Rushing Quarterback nehme, dann würde ich einen anderen nehmen, der auch bei uns beim NFL PA Bowl war und dann auch noch die Einladung zum Senior Bowl bekommen hat. Und das ist tatsächlich Malik Cunningham von Louisville. Der bringt halt noch ein bisschen mehr Größe, ein bisschen mehr Athletik mit. Ist natürlich nicht ganz so ein Sleeper wie Lindsey Scott.
Ja.
Aber das wäre so mein Kandidat für diese Offense. Aber beide, sehr eingeschränkt in den Schemes, in denen sie spielen können. Bei Lindsey Scott hat man auch so ein bisschen gehört, vielleicht wechselt er irgendwann auf Slot-Receiver oder so. Vielleicht wird er ja auch ein richtig guter XFL-Quarterback. Letztes Jahr haben alle so über Derek King gesprochen, der jetzt, glaube ich, momentan in der XFL bei den DC Defenders ziemlich aufräumt, wenn man das mal so sagen kann, und da ein absolut toller Spieler ist. Vielleicht läuft es ja bei Lindsey Scott ähnlich.
Ja, und ich meine, PJ Walker ist jetzt Backup von Justin Fields. Also den Weg über die XFL oder auch USFL zu gehen, um dann sich dort über Spielpraxis auch in zwei, drei Jahren für die NFL zu beweisen, damit man dort eben als Backup sein kann, ist auf jeden Fall auch ein Weg, den er gehen kann. Deswegen wollte ich ihn gerne nennen, weil ich hatte ja die Kategorie bezeichnet, kann in der NFL ein, zwei Spiele gewinnen und oder mehr als ein Spiel gewinnen. Und da hast du jetzt, also haben wir beide jetzt noch mal ein paar spannende Names gedroppt, wenn man so will. Lass uns zu den Running Backs gehen. Ich bin mir sicher, wir haben beide einen Running Back in der ersten Runde und das ist Bijan Robinson.
Ja, genau. Was ich dazu nur noch sagen würde, ist, dass Bijan Robinson von seinem Talent her, was seine rohe Grade angeht, ohne dass irgendeine Positional Value damit eingeht, auch das Zeug dazu hätte, vielleicht der beste Spieler mit der höchsten Grade im ganzen Draft zu sein. Also ich denke mal, für uns wird erst damit Will Anderson, die beiden werden es unter sich ausmachen, so ist es bei mir zumindest. Und Bijan Robinson ist fast ein absoluter Blue-Chip-Talent, der beste Running Back für mich im Draft seit Saquon Barkley.
Ja, Bijan ist auch bei mir in den Top 4 auf dem Big Board, dass das eben auch klar ist. Also wir reden hier nicht von Erstrundenbewertung, sondern wenn ich den Wert der Position höher ansetzen würde, dann würden wir von Bijan Robinson wahrscheinlich auch von einem Blue-Chip-Player reden. Ich glaube aber, ich werde es halt generell bei einem Running Back nicht machen, weil bei Blue-Chip ist eben auch der Einfluss letztendlich. Also da braucht es nicht nur, finde ich, das enorme Talent, sondern letztendlich auch die Einflussmöglichkeit, die du aufs Spiel nehmen kannst. Also ich glaube, ein Offensive Guard wird bei mir auch nie ein Blue-Chip-Player werden. Das ist am Ende eben, ja, was kannst du am Ende zum Spiel beitragen? Deswegen Bijan Robinson sehr hoch auf jeden Fall in der ersten Runde. Wird, denke ich, auch tatsächlich früh gedraftet werden. Ich denke, da werden einige, die eher so gegen die frühen Running Back Picks sind, werden sehr laut aufschreien im Draft und alle hoffen, diese Leute hoffen, dass es nicht ihr Team ist, das es tun wird, aber es wird auf jeden Fall ein Team, glaube ich, in der ersten Hälfte der ersten Runde geben, was dazu schlägt.
Ich glaube, man kann sich so ab dem 10., vielleicht 12. Pick wesentlich schlechteren Job im Draft machen, als Bijan Robinson zu nehmen. Also ja. Ich finde ihn ab da eigentlich, weil ich finde auch Running Backs können Difference Maker sein und er ist genau das und wird genau das sein. Vielleicht nicht mit so einem Einfluss wie ein Left Tackle oder ein Quarterback oder ein Pass Rusher, aber ja, er ist halt trotzdem ein absolut elitäres Talent.
Ja, und die Philadelphia Eagles haben ja auch eigentlich relativ klar schon vor einigen Monaten zu verstehen gegeben, dass sie so allmählich die Nase voll davon haben, immer wieder mit diesen hybriden Backfields, mit diesem, der kann das, aber das kann er wieder nicht gut und ne, dass sie da so langsam mal echt mal so einen Playmaker haben wollen. Und es würde zu der Division, in der du dann eben mit Saquon Barkley und auch lange Zeit mit Zeke Elliott, jetzt mit Tony Pollard, also es würde auch zu der Mentalität von Teams aus der NFC East passen, sagen wir mal. Aber ja, über Robinson haben wir ja schon einiges verloren. Zweite Runde, weil ich glaube nicht, dass du in der ersten noch einen Running Back mehr hast. Hast du in der zweiten Runde Running Backs?
Ja, genau, da habe ich zwei. Einmal Jahmyr Gibbs von Alabama und dann ganz anderer Spielertyp Tank Bigsby von Auburn. Hatten ja auch vor ein paar Wochen die Running Back-Folge. Genau. Das sind so meine zwei, die auch in diesem ähnlichen Tier sind. Deswegen passt es auch ganz gut mit der zweiten Runde. Ich glaube, beide können in ganz verschiedenen Rollen und in ganz verschiedenen Offenses halt sehr gute Starter über die nächsten 5-6 Jahre sein. Und ja, genau deswegen sind sie hier.
Ich habe Jahmyr Gibbs auch und dann aber eben Devon Achane. Also beides eher die leichtfüßigen unter den Running Backs. Ja, deine Vorliebe für Tank, die kenne ich. Meine Liebe für Zach Evans, die wird sich dann in der dritten Runde wiederfinden. Also der ist dann in der dritten Runde dabei mit Zach Charbonnet und Kenny McIntosh. Charbonnet eben aufgrund seiner, weil er halt für alles was mitbringt, also der kann einfach viele Snaps sehen. Bei Zach Evans sehe ich das ähnlich und bei McIntosh eben aufgrund seines Receiving Upsides, was einfach da ist, trotz der, ja, gelinde gesagt, nicht guten Tests, so, die er einfach in athletischen Punkten hatte. Tajay Spears zum Beispiel knapp verpasst. Für mich halt schon so Tag 3 Running Backs, die, ja, man darf nicht vergessen, so auch David Montgomery und Damian Harris und so, das sind alles Spieler gewesen, die man so eher so dann in dieser Range hatte, ne? Also deswegen ist das auch immer noch nicht schlecht und kann auch tatsächlich seinen Wert in dieser Liga haben. Aber wir reden dann eben von Spielern, wo ich jetzt nicht unbedingt die Langfristigkeit oder das Durchsetzungsvermögen einer alleiniger Starter auch zu sein in dem Backfield sehe.
Ja, ich habe in der dritten Runde tatsächlich nur noch Roshon Johnson von Texas. Und dann ist so das, was ich eben ein bisschen angesprochen habe mit der dritten, vierten Runde, dass die Definition bei mir eigentlich sehr ähnlich ist. Da wäre dann eben halt ein ganzer Batzen gewesen an Spielern, was die du auch gerade angesprochen hast. Auch Israel Abikanda kommt da noch so als Name mit rein. Devon Achane, wenn ihr zu den Namen noch meine engere oder nähere Einschätzung hören wollt, dann hört gerne auch nochmal euch die Running Back Folge an. Ja. Aber jetzt hier aufs Big Board schafft tatsächlich nur Roshon Johnson. Warum Roshon Johnson? Weil ich finde, dass er halt ein absoluter Bruiser über 4 Jahre in seinem Rookie-Vertrag sein kann und er wirklich nochmal so als einziger von den Running Backs der Typ ist, wo ich sage, okay, den drafte ich jetzt in der 3. Runde und dann muss ich mir über die nächsten 3 Jahre über die Starter-Position keine Gedanken mehr machen. Muss ich dann immer mal sehen, dass ich noch jemanden für Third Down, für diese Receiving-Ability, jemand, der ein bisschen dynamischer ist, zu dem Backfield hinzugebe, ja, aber trotzdem finde ich, dass Roshan Johnson langfristig, ja, solange er halt gesund bleibt, 20 Carries pro Spiel raushauen kann, eigentlich kaum Schwächen hat für den Spielertyp, den er ist, ein super Blocker ist, seine Mentalität einfach klasse ist, das hat er auch als Backup bei Texas gezeigt. Ja, deswegen schafft er es für mich noch in die 3. Runde.
Ja, für mich war er ja ein wenig also ich habe immer Bauchschmerzen damit, wenn Running Backs im Oberkörper zu breit sind. Also ich einfach so das Gefühl habe, die Lücken, durch die sie laufen können, sind in der NFL halt nochmal kleiner. Ne? Das ist so die Hürde. Wer war denn noch? Bo Scarborough, du erinnerst dich vielleicht, ist ne, so ein Kandidat gewesen. Der war am Ende einfach zu groß. Das war ein guter Running Back, aber der war einfach zu groß. Der war einfach zu leicht zu fassen. Ich wünsche Roshan da natürlich alles Beste. Israel Abanikanda, hast du jetzt auch schon gesagt, Spieler, den wir ja so ein bisschen als vermeintlichen Kandidaten, der sich in den nächsten Jahren zu einem richtig, richtig guten Running Back entwickeln kann. Jetzt haben einige, die jetzt zuhören, natürlich auch die Running Back-Folge schon gehört. Daher würde ich ganz gerne noch Chris Rodriguez mit reinbringen, der, ich sag mal, Samaji Perine spielt jetzt auch schon verdammt lange in der NFL, ne? So, das ist vielleicht so das Skillset, was er so momentan mitbringt und du wirst eine Rolle für Rodriguez finden müssen und vielleicht kann er auch noch sich in einigen Sachen verbessern oder sich besser präsentieren, als man das momentan vermutet, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, auch selbst wenn nicht, Samaji Perine spielt jetzt echt schon ein paar Jahre in dieser Liga und im richtigen Tandem kann das auch richtig gut funktionieren. Deswegen Name Rodriguez könnte doch für einige Touchdowns in dieser NFL gut sein, die nächsten Jahre.
Ja, da gehe ich tatsächlich mit. Ich mag auch Chris Rodriguez, habe aber noch einen anderen Sleeper.
Gerne.
Das wäre Emmanuel Wilson von der Fort Valley State. Ist einer der Namen, die auch beim NFLPA Bowl, die ja wir so über die ganze Saison fast als Sleeper versucht haben, ein bisschen wo wir als Scouting Staff so die ganze Saison gehofft haben, dass der keine Einladung vom was weiß ich Senior Bowl oder Shrine Bowl bekommt, damit er zu unserem Game kommen kann. Running Backs immer schwer zu finden. Und er ist ein Small School Running Back, aber bringt die Größe und Athletik mit, hat jetzt auch beim Pro Day ein gutes Testing hingelegt. Und wenn es so einen Running Back gibt, es gibt ja immer mal einen, der geht als 6., 7. Runden-Pick, vielleicht als Free Agent und spielt dann gut. Das ist extrem schwer, das vorherzusagen, aber ich finde, Emmanuel Wilson hat trotzdem die Anlagen dafür. Ist natürlich ein Riesenschritt für ihn, hat auch schon viel Football gespielt, hat auch schon viele Carries gehabt, aber ja, ist der Junge ist ein natürlicher Athlet, hat es auch als Receiver beim Collegiate Bowl gezeigt, dass er immer wieder auch gegen DBs, also vor allem Safeties halt, separieren konnte, auch da mit seinem Speed. Und dann ist er eben dicht, ja, und breit gebaut. Jetzt nicht zu breit, aber auf jeden Fall ist er jetzt keiner, der nur ein ausschließlicher in Space-Typ ist, sondern der auch mal einen Tackle brechen kann auch blocken. Finde ihn extrem interessant. Also einer der Collegiate Bowl-Spieler, auf die ich mich sehr freue, zu sehen, wo er landet. Und ja, ist hoffentlich dann auch genug an Sleeper-Name, den wahrscheinlich die wenigsten gehört haben.
Ja, ich habe ihn mir jetzt notiert und werde auch drauf achten und da mit dir fiebern, dass der Junge was schafft. Ist immer gut, eine Moderation mit M anzufangen, ne? Aber da sind wir, glaube ich, sowieso ziemlich gut drin, das Wort zu benutzen.
Kann ich auch sehr gut. Das
immer rauszuschneiden. Mach ich gar nicht mehr. Ja, jetzt mache ich schon wieder. Wide Receiver, wir sind für mich das einzige Erstrundentalent, obwohl es dort auch Fragezeichen gibt. Ich bin gespannt, ob du überhaupt jemanden hast. Jackson Smith und Jigba. Für mich eben derjenige, dem ich ja, dem ich zutraue, dass er 1000 plus Yard-Saisons am Fließband will ich nicht sagen, aber in regelmäßiger Wiederkehr abspulen kann mit dem, was er mitbringt. Habe ich dich gerade richtig gedeutet? Du hast keinen?
Genau, ich habe keinen. Bei mir geht es in der zweiten Runde los.
Ja, da bin ich gespannt. Ab der zweiten Runde habe ich tatsächlich einen ganzen Pool an Spielern. Also dann leg mal los.
Ja, genau. In der zweiten Runde habe ich in folgender Reihenfolge Jordan Addison von der USC, Cedric Tillman von Tennessee und noch Quentin Johnson von der TCU, der eben so das Beispiel war. Bei Quentin Johnson glaube ich jetzt nicht, dass der direkt ein guter Starter ist, aber dass der halt das Potenzial dazu hat, ab seinem zweiten, dritten Jahr diese Art Spieler zu sein, deswegen eher in der zweiten und nicht der dritten Runde. Ja, aber grundsätzlich, ihr habt schon in der Wide-Receiver-Folge gehört, ich bin jetzt kein Riesenfan von der Klasse, gerade was so oben das Top-Talent angeht, da bin ich auch immer eher geneigt, dem klassischen X-Receiver, der eben nicht halt nur als Slot-Receiver, auch wenn man da auch produktiv sein kann, aber für mich, ja, fügt es immer einen anderen Wert und es hat eine andere Schwierigkeit und es bringt eine andere Dimension zu einer Offense, wie man eben als Wide Receiver gewinnt, ob das auf dieser X-Position ist oder ob das als Slot Receiver ist. Da kann man auch wiederum natürlich dann Spieler finden, die, ich sag mal, in Sachen Wert nicht so hoch gedraftet werden, wie ihre Produktion nachher wiedergibt. Da für mich können halt 1000 Yard-Saisons anders in einer anderen Art und Weise erzeugt werden. Zum Beispiel früher bei den Packers war halt auch Jordy Nelson der Top und wichtige Receiver, auch wenn er manchmal vielleicht ähnliche Statistiken wie Randall Cobb hatte, der in Anführungszeichen halt nur der Slot-Receiver war und nur diese Rolle ausgeführt hat. Trotzdem hat keine Defense sich hingestellt und gesagt, boah, als erstes müssen wir Randall Cobb stoppen, weil halt ganz klar ist, als erstes musst du in dieser Offense Jordy Nelson stoppen, weil ja, das, was er macht oder er gemacht hat, einfach nochmal wichtiger ist und war.
Das ist natürlich die Aufgabe. Und es ist so, dass wir in dieser Wide-Receiver-Klasse eben wenig dieser X-Receiver, dieser Ausnahme-Receiver haben. Aber wir eben auch in der NFL gesehen haben, dass es mittlerweile für die unterschiedlichsten Rollen auch, ja, eine hohe Schlagzahl gibt, sag ich mal. Also Wide-Receiver, auch wenn sie nicht in der X-Rolle sind und auch wenn sie nicht so wichtig sind, kommen trotzdem auf ihre Zahlen, sag ich mal, und auf ihre Catches, weil mittlerweile in dieser Liga eben auch so viel der Ball geworfen wird und es auch so kreative Wege gibt, Receiver einzusetzen. Ich erinnere nur an Deebo Samuel vor 2 Jahren, der da plötzlich ständig im Backfield auftauchte und seine Snaps hatte, ne? Also auch dessen Wert wäre ja vielleicht nicht der Wert eines X-Receivers, wenn der nicht diese Vielseitigkeit mitbringen würde, ne? Und da bin ich tatsächlich auf Landing Spots und unterschiedliche Einsetzbarkeiten gespannt und bin deshalb bei den Wide Receivers, glaube ich, auch tendenziell höher. Ich habe nämlich eine ganze Menge Spieler mit einer Zweitrundenbewertung.
Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Bei mir müssen es dann schon so Spieler sein, was Deebo Samuel angesprochen ist, für mich ein absolut einzigartiger Spieler. Also das Skillset, was er so hat, gibt's eigentlich in der NFL sonst nicht. Ähnliches Beispiel vielleicht Devonta Smith vor ein paar Jahren. Fand ich einfach, wie gut er als Route Runner war, trotz eben seiner nicht vorhandenen Größe. So einzigartige Spieler. Ich glaube, das ist schon das richtige Wort. Und selbst da fehlt's mir halt in dieser Draft-Class, um zu sagen, also Jordan Addison, das ist für mich ein guter Z-Receiver. Wir haben ja auch in der Podcast-Folge drüber gesprochen, in der Wide-Receiver-Folge. Aber er macht jetzt nichts, was einzigartig ist. Also weiß nicht, da gibt's einen Calvin Ridley und so weiter und so fort, die das halt auch machen, was auch wertvoll ist, wo auch viele sagen werden, hey, das ist auch ein Erstrunden-Pick wert. Deswegen werden wahrscheinlich auch einige Mitte, Ende erster Runde gedraftet werden. Reicht aber für mich in meiner Definition jetzt nicht für eine First-Round-Grade. Genau, das wollte ich nur nochmal als Kontext dazugeben. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Gruppe an Zweitrunden-Receiver.
Ja, weil für mich sind ja eben die Second-Round-Picks die langjährigen Starter. So, und da es 3 respektive 4 Receiver-Spots in NFL-Teams gibt, finden sich da natürlich einige. Und dann sind wir eben bei Jordan Addison, Quentin Johnston, Zay Flowers, Josh Downs, Jalen Hyatt, Marvin Mims und Cedric Tillman. So, das sind für mich alle Spieler, die drafte ich an Tag 2 mit dem Wissen, in der passenden Rolle, die ich natürlich für diese Receiver jeweils bereithalten muss, können die lange bei mir als produktive Spieler dabei sein. Wie gesagt, die 1000 Yard Receiver, die das regelmäßig machen, das sind für mich Erstrundentalente. Das sind sie alle nicht, auch wenn einige darunter sind, die eventuell das Potenzial haben, dass sie da hingehen können. Aber so hoch möchte ich sie dann nicht bewerten. Deshalb sind das für mich eben die Zweitrunden. Und jetzt habe ich ganz viele Namen genannt. Jetzt will ich auch gleich mit der dritten Runde weitermachen. Da bin ich auch nochmal wieder bei Fünfen. Tyler Scott, Rashee Rice, Elijah Higgins hatte ich ja schon mal in dem Receiver-Podcast erwähnt. Xavier Hutchinson und Charlie Jones. Für mich auch, ja, ich bin bei meinen Purdue-Receivern vielleicht immer ein bisschen höher. War ich letztes Jahr bei David Bell auch. Mal sehen, ob sich das ausgeht. Aber das sind meine fünf noch, die ich noch in der dritten Runde nennen möchte.
Ja, genau, bei mir kommen in der dritten Runde noch ein paar Namen, die du eher in der zweiten hattest, glaube ich. Da habe ich Jalen Hyatt noch, Jackson Smith und Jigba, Zay Flowers und auch noch Rashee Rice. Da sind wir uns einig, den hat's ja auch in der dritten. Der hat's für mich noch gerade so geschafft. Und dann gibt's auch noch mal so eine Gruppe an Spielern, die Viertrunden Grades haben. Da hast du auch jetzt viele von genannt. Tyler Scott zum Beispiel, die ist so gerade nicht geschafft haben, auch Marvin Mims, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der in der dritten Runde auch gedraftet wird, der sah für mich für eine Third Round Grade ganz knapp nicht geschafft hat. Josh Downs, noch ein Name, der da für mich reinzählt. Ja, ja.
Jo, haben wir noch Spieler, die eventuell überraschen können in der Rolle, in der sie dann aktiv sind.
Ja, ich bin Fan von Joe Ngada von Clemson. Der hat eine gewisse, ja, der ist nicht besonders agil im Unterkörper, aber der Junge ist 6 Fuß 3, 210 Pounds ungefähr, hat große Hände, mit denen er so ziemlich alles runterpflückt an Bällen, was ihm zugeworfen wird, dadurch auch eine ganz gute Contested Catchability hat. Hat einen gewissen Deep Speed, den man als Corner auch respektieren muss. Aber vor allem kann ich mir halt vorstellen, dass der auf Special Teams und als Blocker Coaches absolut überzeugen wird. Und das kann einem auch schnell als so eine Art Spieler, kann man sich auch dadurch nochmal eine Starting-Rolle ernten. Ich erinnere zum Beispiel an Juwan Jennings bei den 49ers, der jetzt auch wahrlich nicht der beste Athlet ist, aber eben gezeigt hat, hey Leute, ich werde ja richtig hart blocken, ich fange alles und auf mich könnt ihr euch einfach verlassen, ob das auf Special Teams ist oder als dritter oder vierter Receiver, so ein bisschen ähnlich, nicht ganz dasselbe Skillset, sehe ich Joe Ngada von Clemson.
Ja, ich habe, weil ich ganz gerne auch solche Special Teams Spezialisten noch mit reinnehmen möchte, habe ich Xavier Gibson von Stephen F. Austin, sehr schneller, explosiver Receiver. Wie viel er letztendlich in der NFL als Receiver spielen wird, werden wir sehen. Aber wir haben gesehen, wenn du einen richtig guten Spezialisten hast für deine Returns, dann versuchst du langfristig natürlich auch eine Rolle für diesen Spieler zu finden, wie er dann letztendlich auch mal bei bestimmten Plays in der Offense fungieren kann. Ich denke jetzt gerade an Dallas letztes Jahr, wie hieß er noch, der da auch aus der XFL dann plötzlich hochkam. Nee, aus der European League of Football hat er ja sogar kurz gespielt, noch bevor er rüberkam. Naja, du nickst auch. Gibt uns mal
mir
den Namen.
Mir fällt nur der Name nicht ein. Wahnsinn. Ich hab ihn genau vor Augen, aber ich kann ja nicht sagen.
Ja, du sagst es. Genau der, ne?
Ja, so, genau.
Und wir müssen auch sagen, ein Cordarrelle Patterson ist relativ früh damals gedraftet worden, weil man vielleicht auch dachte, dass mehr mit ihm geht. Ne? War vielleicht nicht die beste Idee. Als man dann aber endlich eine Rolle für ihn gefunden hat, weil man eben gesehen hat, ey, der Junge ist so gut als Returner. Wenn er das nicht wäre, wäre er wahrscheinlich nach 2-3 Jahren von der Bildfläche verschwunden. Ne? So, aber dann hat man eben gedacht, gut, jetzt habe ich ihn aber im Kader und nur als Returner ist es mir halt auch ein bisschen zu wenig, weil da muss ich mit dem auch sonst was anstellen. Kevonte Turpin?
Genau, das Kevonte ist er. Turpin. Kevonte Turpin. Ja, ja. Das ist er. Aber genau. Ja. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. So, ich wusste,
war er, ja.
Ich hatte die Plays im Kopf, auch aus der European League of Football, selbst von TCU, wo er im College war, aber ich kam jetzt nicht auf den Namen.
Ja. Und das ist halt, ja, also Xavier Gibson, guckt mal, wo er landet, braucht das Team einen guten Returner, achtet vor allem auch darauf, das ist wahrscheinlich erstmal seine Rolle. Selbst wenn der vielleicht in der Saisonvorbereitung in den Preseason Games ein paar geile Catches macht oder so, ne, das heißt noch nichts, ne. Den seht ihr wirklich erstmal als Returner und für den wird man dann langfristig, aber wenn er gut ist als Returner, wird man langfristig versuchen, für ihn eben was zu finden, was man mit ihm machen kann. Gut, Wide Receiver sind wir durch, Tight Ends. Erstrundenbewertung, ich bin ganz schnell jetzt einfach damit durch. Michael Mayer, dann das Wahnsinn, weil er einfach der vollwertige Tight End ist, bei dem ich weiß, jo, der kann alles, der würde in wahrscheinlich jedem System irgendwie eine Rolle finden, in der er viele Snaps sieht, weil das ist halt so der Unterschied zu den Receivern, die vielleicht Fantasy-wise ein bisschen spannender sind. Aber Michael Mayer wird halt in seinem neuen Team, glaube ich, echt viele Snaps sehen. Und das alleine macht ihn eben für mich zu einem potenteren Spieler als andere auf seiner Position.
Ich habe bei Michael Mayer ein bisschen kalte Füße bekommen. Der ist bei mir ganz knapp in die zweite Runde gerutscht.
Ja, gut.
Einfach weil ich in dem Moment, wo ich angefangen habe zu überlegen, ob das wirklich ein Erstrundenspieler ist, dann nochmal ja, ihn dann doch runter in die zweite Runde gestuft hat, weil Athletik so ein bisschen Fragezeichen ist, weil auch Thailand keine Position ist, die ja absolut super wichtig ist. Sie zählt jetzt nicht so zu den Top-Positionen von der Wichtigkeit und vom Impact. Und genau deswegen ist er nur in Runde 2 für mich gelandet.
Wen hast du noch in Runde 2?
Ja, Daniel Washington noch. Der war für mich relativ klar in der zweiten Runde, wird auch unter meinen Top 32 Spielern wahrscheinlich wieder sein, von Georgia. Ja, der Typ ist ein Riese, der ist ein Wahnsinnsathlet, ein super Blocker. Ich schaue seinen Film sehr gerne, einer meiner Lieblingsspieler wahrscheinlich im Draft. Aber genau, ich finde zweite Runde sehr realistisch für ihn von der Benotung her, aber es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er irgendwie an 28. 29. Stelle vom Board geht, einfach weil er so ein einzigartiger Spieler ist.
Ich habe dadurch, dass ich fast doppelt so viele First-Round-Grades vergeben habe, nein, es geht ja jetzt um die Second-Round-Grades, in der zweiten Runde möchte ich noch hinzufügen, Luke Schoonmaker, Sam LaPorta natürlich, den möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und Brandon Strange natürlich. Mein, kleiner geheimer Steelpick. Obwohl ich gerade so ein bisschen mitkriege, ich glaube so plötzlich, Dan Brugler hat den auch in den Top 5, ne?
Ja?
Ja.
Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Aber ich habe gestern mal drüber gehört und dachte so, ja, jetzt fühle ich mich gleich noch besser damit.
Ah ja, interessant. Ja, die Thailand-Klasse sehen wir sowieso ein bisschen anders. Also ja, auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr euch die Folge nicht angehört habt, hört ihr euch gerne nochmal an. Ich würde dann in der dritten Runde weitermachen. Da habe ich dann auch nur noch Dalton Kincaid von Utah, wo ich ja schon dachte, dass ich bei dem ziemlich niedrig bin. Du den dann, glaube ich, noch niedriger hattest. Den sieht man ja in fast jedem First-Round-Mock-Draft. Ja, ist für mich nur ein ausschließlicher Receiver. Bin mal gespannt, wo du ihn jetzt hast.
Geht bei mir auch in der dritten Runde, ist dann aber auch der einzige. Also die Luke Musgraves und so, da sind mir zu viele, also da kommen mir zu viele, Bryson Hopkins Vibes und so. Ich hatte das schon mal gesagt, so dieses, das mag alles ganz cool auf dem College-Level ausgesehen haben, aber wenn du einfach der größte Typ mit den längsten Armen bist, dann fängst du halt auch Bälle. So, dann machst du auch interessante Catches. Aber in der NFL wird dir das gegen Gardner Johnson oder so halt nicht mehr so leicht fallen. Und wenn du dann nicht der Typ Receiving Tight End bist, der sich regelmäßig separiert von seinen Gegnern, so, und wir reden eben, wenn wir von reinen Receiving Tight Ends reden, ja, was kommt nach Travis Kelce? So. Ne? Das sind nicht viele, die in der NFL wirklich nur damit. Mike Gesicki hat dann auch sehr schnell wieder an Standing verloren mit dem Trainerwechsel, weil man gesagt hat, brauchen wir den eigentlich so, diesen Spielertypen, oder geben wir den nicht lieber ab? So, also Die haben das nicht so leicht, ne?
Ich würde noch Mark Andrews mit reinnehmen, der
ein richtig
guter Receiving Tight End ist. Danke. Das hatte ich ja auch mal so als Potenzial, als wenn bei Dalton Kincaid alles klappt. Vielleicht nicht ganz so der Athlet, der Mark Andrews ist, aber dann könnte es vielleicht auch in die Richtung gehen. Also es gibt da ein paar, aber ich finde auch der Unterschied zwischen, okay, du bist ein Tight End, der ein guter Receiver ist, wo dein Offensive Coordinator auch sagt, den setzen wir ein, bis zu, okay, der kann nicht blocken, den können wir nicht inline spielen, deswegen setze ich ihn überhaupt nicht ein. Das ist bei vielen dieser Art Spieler eine ganz kleine, ganz schmaler Grat dazwischen. Und das finde ich, macht diese reinen Receiving Tight Ends auch immer extrem schwer aufs NFL-Level zu projizieren, weil, ja, es kann natürlich sein, dass Dalton Kincaid irgendwo landet und dann genau als absoluter, als Big Slot im Prinzip als Receiver eingesetzt wird und dann auch seine Rolle findet. Aber es kann auch sein, dass der Offensive Coordinator sagt, das machen wir nicht und der muss bei mir blocken können und dies, das und jenes und sich dann eben ganz schwer tut, irgendwo Fuß zu fassen.
Ja, und es gibt dann eben auch mal Trainerwechsel, wie wir es jetzt bei Mike Gesicki sehen und plötzlich, ne, spielst du einfach nicht mehr die Rolle wie vorher. Also ich würde ganz gerne zu den Spielern, die wir genannt haben, Luke Musgrave ist natürlich auch einer der Spieler mit Receiving Upside. Wer dort aber in dieser Riege der Spieler mit Receiving Upside eben wenig genannt wird, ist Will Mallory, den ich noch mit nennen möchte von Miami, der sogar zwischenzeitlich als Ex-Receiver gespielt hat und sich seine Sporen verdient hat. Also der auf jeden Fall Receiving Upside mitbringt und ich finde auch, sich nochmal souveräner separiert, der einfach natürlicher als Receiver wirkt. Wenn ich jetzt sage, Will Mallory ist dann schon eher der wuchtige Receiver, bei dem ich auch ganz gerne verzichten kann, dass der nicht gut blocken kann, ne? So, obwohl der ja zumindest auch mal inline stand und man da irgendwas probiert hat bei Miami, weil Miami spielt halt eher klassischeren Football, sag ich mal, wenn es darum geht. Also da hast du als Tight End eben einfach deine Aufgaben zu erledigen. Also Will Mallory, ein Spieler, wahrscheinlich Tag 3 Pick, der aber überraschen kann, was wir bei Tight Ends halt auch immer wieder erleben, dass so späte Picks halt dann sich in der NFL auch gar nicht mal so spät durchsetzen, sondern relativ zeitig.
Ja, das ist einer, den ich gefühlt schon seit Jahren evaluiere. Will Mallory, den vor zwei Jahren wahrscheinlich den ersten Scouting Report drüber geschrieben habe. Immer Mallory, solide war. Mallory? Ja, so ist auf jeden Fall die
mir auch gut.
Wurde im Broadcast mal ausgesprochen und seitdem tue ich das auch. Ja, wie du schon sagst, den hätte ich auch gerne am dritten Tag. Also, guter Call da. Ich habe noch Michael Ezeek reingenommen von UCLA. Ist mir schwer gefallen, wirklich einen Sleeper zu finden auf der Position. Michael Ezeek war richtig gut beim NFLPA Bowl, hat da drei richtig gute Tage Practice hingelegt. Man hat aber auch dann schon gehört von dem einen oder anderen West Coast Scout, das ist so typisch, dass Michael Ezeek jetzt hier irgendwen dazu überzeugt, ihn halt viel früher zu draften, als er das eigentlich verdient hätte. Also vielleicht auch da diese drei Tage, einfach weil sein Tape auch nicht wirklich so überragend ist, er da sehr passiv ist, halt riesengroß aussieht, aber das überhaupt nicht ausspielen kann. Deswegen rein jetzt von den drei Tagen nenne ich ihn, aber es kann natürlich sein, dass ich da auch in die Falle getappt bin, dass es halt ein Outlier war und halt nur ein gutes All-Star-Game.
Wer weiß, wir werden es bald erfahren. Offensive Tackle, das nächste. Hier habe ich, ich muss vorab vielleicht sagen, ich habe Peter Skoronski momentan bei den Tacklen und bei den Guards gerankt. So, er kriegt bei beiden von mir eine Erstrundenbewertung. Insgesamt, weil ich ihn doch eher bei einem Team sehe, was ihn als Guard einsetzen wird und weil der Value dann eben noch mal kleiner ist, den Spieler auf Guard hat und weil er das eben die letzten Jahre nicht gespielt hat, auch wenn er eben vom College von der Highschool als Center kam, ist er bei mir dann, ich sag mal, eher in der hinteren Hälfte der Erstrunden Spieler, die ich dort bewerte von den 18. Irgendwo Platz 15 oder so habe ich ihn, glaube ich. Ja, das wird sich ja eventuell mit der Defense dann auch nochmal leicht verändern. Würde ihn jetzt gleich auch bei den Interior O-Linern deswegen nennen und habe deshalb noch zwei Spieler mit einer Erstrundenbewertung. Da bin ich mir sicher, dass wir nicht dieselben haben. Wie viele hast du?
Ich habe auf Tackle genau zwei Spieler mit einer Erstrundenbewertung. Peter Skoronski finde ich gut, dass du ihn ansprichst. Wenn man ihn nur auf Guard rankt oder nur auf Center, finde ich, hat er das Zeug dazu, ja, ein Top-10-Talent von der reinen Bewertung her in der Klasse zu sein. Tackle bin ich da ein bisschen tiefer, aber auch noch eine First-Round-Grade für Skoronski. Wenn er halt auf Tackle nichts wird, wird er, finde ich, ein absoluter Star auf auf Guard oder halt sogar Center, wenn das sein muss. Paris Johnson habe ich aber als meinen Top-Tackle. Das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, hatte ich eben im Intro schon angesprochen. Paris Johnson vertraue ich jetzt nicht unbedingt direkt ein guter Starter zu sein, aber er hat einfach so viel Potenzial, dass ich mir bei ihm relativ sicher bin, außer er kriegt katastrophales O-Line-Coaching, dass er ja irgendwann dann auch zu den Besseren seiner Positionsgruppe auf Left Tackle zählen wird. Deswegen hat er eine saubere First-Round-Grade.
Also wir haben das Offensive-Line-Ranking ja vorm Combine gemacht. Und meine zwei sind auch Paris Johnson, da sind wir uns einig. Und jetzt muss ich mich dann doch mal nach vorne trauen, nachdem ich doch immer noch zögerlich bei ihm gewesen bin. Aber jetzt setze ich ihn dahin und ich hätte sogar nichts dagegen, wenn er rund um Platz 10 gedraftet würde am Ende. Darnell Wright, Right Tackle, weil er auf der Position, auf der er ist, auch wenn man jetzt vielleicht sagen möchte, Left Tackle ist wichtiger als Right Tackle, sehe ich heutzutage nicht mehr so, weil Pass Rusher fliegen von allen Seiten dir entgegen. Und ich glaube, wenn es um den reinen Right Tackle geht, dann ist er der Beste der Klasse und dann hat er seinen Impact, der kann er lange, also ich sag mal so, Tristan Wirfs wird wahrscheinlich auch immer auf der rechten Seite bei den Buccaneers spielen, aber ja, ist hat eine First-Round-Grade verdient gehabt und deswegen Darnell Wright für mich mit in der ersten Runde.
Darnell Wright ist für mich immer noch so der Kandidat, mit dem ich nicht richtig warm werde. Also sein Testing habe ich überhaupt nicht kommen sehen, nachdem ich sein Tape geschaut habe. Ist bei mir immer noch bei den Interior Offensive Linemen, einfach weil das Tape da für mich, ja, das andere trumpft. Schafft es auch auf dieses Big Board, aber der wird auch extrem interessant für uns zu verfolgen sein, weil das, glaube ich, so einer der Spieler ist, bei dem wir die größten Differenzen haben. Also.
Ja, definitiv, ja. Aber das ist ja auch okay. Ich meine, ich bin ehrlich, beeindruckt mich natürlich auch immer, ne, wenn andere das halt so völlig anders sehen, ne, und deswegen war ich bei Wright dann auch zwischenzeitlich mal tiefer, weil vorsichtiger einfach, ne, und jetzt habe ich mal gesagt, ganz ehrlich, nee, wenn du den Spieler gut findest und wenn du dann ja, halt auch die Fahne hoch für ihn, ne, und Daniel Wright ich tue es nicht, aber säße ich im War Room dabei, das wäre mein Mann, so, ne, das wäre mein Spieler, für den ich echt, wenn ich irgendwo 10, 15 dramme und er ist da, ich würde ihn jedes Mal wieder nennen, weißt du, ich würde jedes Mal, was meint ihr, so, auch wenn der Rest des Saales wahrscheinlich der Meinung ist, so, nein, wir nehmen lieber Skoronski, so.
Ja, wer weiß, das ist ja die Frage, das sehen auch mittlerweile immer wieder höher, ich bin auch wirklich gespannt, wo er gedraftet wird. Also, ich könnte mir da, wie du schon sagst, von der ersten Runde, vielleicht jetzt nicht in den Top 10, das würde mich schon schockieren, aber so ab 20 bis irgendwo, wo ich ihn dann habe, in der dritten Runde, wahrscheinlich wenn dann frühe dritte Runde, ich bin echt mal gespannt, wo er am Ende landet. Wahrscheinlich wird's die späte erste Runde irgendwie werden.
Ich sag dir jetzt mal so ganz so die Bears müssen die Offensive Line verbessern. So, die haben letztes Jahr sind die mit Braxton Jones auf Left Tackle gestartet und sind eigentlich ganz zufrieden mit ihm. Auf Right Tackle haben die eine ganz klare Baustelle. So, Tevin Jenkins geht jetzt auf Left Guard, auf Right Guard Nate Davis und auf Center müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass sie mit Mustafa weitermachen. Vielleicht wechselt Cody Whitehead da sogar hin. Wir werden sehen. Aber das Ding ist doch, jetzt bist du an 9 dran und du findest keinen Partner mehr zum Zurücktraden, weil dann sage ich ganz ehrlich, wenn die Bears nochmal zurücktraden sollten, dann muss es Darnell Wright sein. Aber du bist jetzt an 9 dran und Paris Johnson ist weg. nimmst du Skowronski oder nimmst du Daniel Wright? Und ich sag ganz ehrlich, wenn ich dann unbedingt einen Offensive Lineman haben will an dieser Stelle, weil das ist jetzt dran, weil ich auf Wide Receiver jetzt schon die DJ Moore geholt habe, die Edge Defender, die ich spannend finde, wie zum Beispiel Tyree Wilson ist auch weg, ne? So, dann wäre ich derjenige im Raum, sag ich dir so wie es ist, der sagt, wir nehmen Daniel Wright. Das ist das Beste, was wir machen können. So.
Genau, und da würde ich dir dann widersprechen und sagen, genau. Nee, wir nehmen lieber Peter Skowronski. Machen wir mal weiter. Wir haben das Ganze
in der
O-Line-Folge, also wieder der Verweis darauf, nochmal weiter diskutiert. Wen hast du in der zweiten Runde auf Tackle?
Ja, in der zweiten, der auch oft jetzt schon in die Top 10, in der Top 10 fällt, ist Broderick Jones. Dann aber so die klassischen Zweitrunden-Talente für mich sind eben Davon Jones und Matthew Bergeron. Bergeron einfach, du weißt, was du kriegst, glaube ich. Also das ist für mich einfach so eine ziemlich sichere Wette. Wenn ich in der ersten Runde keinen Tackle bekommen habe und ich weiß aber, dass ich dort einfach Need habe, dann habe ich mit Bergeron einfach eine Stelle besetzt. Das ist vielleicht nicht unbedingt der nächste Trent Williams oder so, aber da bin ich gut versorgt. Und Anton Harrison möchte ich dann auch noch mit zu den Zweitrunden-Talenten zählen. Bei ihm aber eher aus dem Grund, weil ich das Potenzial schon annehme, aber es einfach nicht sehe im Tape. Und deswegen, diese Spieler, die dann oft in die erste Runde rutschen, bei denen ich es einfach nicht sehe, wo wir halt echt abwarten müssen, was aus Harrison wird, deswegen Zweitrundenbewertung.
Ja, genau. Ich habe auch Broderick Jones in der zweiten Runde. Ist für mich eine ziemlich sichere Bank in dieser Tackle-Klasse. Dann würde ich jetzt direkt mit den Drittrundenspielern weitermachen, weil da fallen einige Namen, die du auch jetzt in der zweiten Runde hattest, die bei mir auch eher so eine frühe Drittrundenbewertung haben. Das ist Jalen Duncan, ja. Matthew Bergeron und Anton Harrison. Sind für mich alle drei, Bergeron ein bisschen weniger, aber hat dafür nicht so das Potenzial der anderen beiden. Sind für mich alle drei Leute Spieler, auf die man eher noch mal ein Jahr, zwei warten muss mit gutem Coaching. Könnte es was werden, kann mir aber vorstellen, dass sie nur ein Swing Tackle bleiben. Bei Jalen Duncan kann ich mir vorstellen, dass er auch als Guard spielen kann. Bergeron fehlt mir so ein bisschen der Unterkörper dafür in allen Schemes, kann es aber auch hier und da machen. Anton Harrison habe ich so eine leichte Charakterfrage auch. Ich weiß nicht, ob er unbedingt so die Einstellung und das Mindset hat. Und dann kommen wir zu DeJuan Jones, der bei mir gefallen ist, auch mit einer Character-Red Flag daneben. Das ist jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, das mal anzusprechen. Warum? Beim Senior Bowl war es komisch, da war er irgendwie verschwunden. Beim Combine habe ich gehört, dass er abends in Bars gesichtet wurde, was halt einfach nicht so clever ist. Also da bist du 4 Tage, reißt dich zusammen, geh nach deinen Meetings ins Hotel und tu das nicht. Also da gesehen zu werden ist, da wirst du gesehen werden von NFL-Teams. Und dann kam noch dazu, dass er beim Pro Day eben nach seinem eigenen Wunsch nicht gewogen wurde, was dann auch wie ich dann gehört habe, vor allem auch Mike Tomlin zu einem großen, zu einem lauten Kommentar im Raum, als das halt vorgelesen wurde, dass DeJuan Jones No Weight by Choice vorgelesen wurde und dann eben Mike Tomlin wohl ganz laut gesagt habe by Choice, also also DeJuan Jones könnte sein, dass er Probleme hat, sein Gewicht zu halten. Gibt noch andere Fragezeichen mit ihm, was das Off-Field angeht. Ich mag den Spieler, ist er für mich auch vom Tape her ganz locker in der zweiten Runde. Aber da sind schon viele Fragezeichen, die ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen mit DeJuan Jones gehört habe. Ja. Das sind immer Sachen, die ich weitergegeben kriege irgendwie, irgendwo. Also ich denke mir das jetzt auch nicht aus, wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, okay, kannst du aber nicht verifiziert haben, dann nehmt es halt nicht ernst. Ich gebe das hier nur weiter. Deswegen ist DeJuan Jones bei mir ein bisschen tiefer.
Und ich denke das mal weiter. Du hast vor ein paar Monaten gesagt, so ich bin mir nicht sicher, ob DeJuan Jones mir nicht so dieses Mekhi Becton-Profil gibt, wo ich mir nicht sicher bin, ob der Mann nicht einfach zu wuchtig und zu schwer ist für die Position. Im Mix mit dem, was du gerade sagst, tendieren wir natürlich viel mehr in diese Richtung, Also, oder sagen wir so, sollten Teams mehr in diese Richtung tendieren, als dass sie sagen, er ist jetzt aber die Ausnahme der Regel. Weil bei Becken hat man damals ja auch schon gesagt, könnte wohl ein bisschen zu wuchtig sein. Hat sich bestätigt oder vielmehr, ich gehe mal davon aus, dass Becken nicht mehr der große Star wird, für den man ihn gehalten hat. Und jetzt bei Davon Jones so ähnliche Geschichten, wo man, wo man wahrscheinlich doch vorsichtig sein sollte. Also gebe ich dir recht, es ist nicht, also du kannst es nicht verifizieren, du weißt es nicht zu 100%, aber du, und das weiß ich, du sagst es nicht, wenn du keine Leute hast, die das erzählen, denen du dann nicht vertraust. Und ich weiß, dass du auch bei solchen Dingen immer sehr zurückhaltend bist. Also du würdest das jetzt nicht dir sagen, wenn du das nicht, wenn du diesen Leuten nicht trauen würdest, die dir das mitgeteilt haben.
Genau, also ich habe es auch angesprochen, weil das eben genau so Aktionen war, wo man dann geschrieben kriegt, irgendwie Ortszeit Indianapolis, 12.30 Uhr, also 0.30 Uhr, haben wir gerade Davon Jones leicht angetrunken gesehen. Oder ich war gerade beim Ohio State Pro Day, ist Folgendes vorgefallen. Ich hoffe für Davon Jones das Beste, wie gesagt, aber das sind so die Storys, die ich mitgekriegt habe. Vielleicht gibt's die bei anderen auch, die ich halt einfach nicht weiß und deswegen halt viel zu hoch habe. Deswegen sind wir halt nicht in der NFL, deswegen haben wir so diesen Einblick ja auch nicht. Aber Davon Jones hat's.
Trotzdem werden wir nochmal auch etwas zu den Red Flags, zu den medizinischen Dingen und zu den charakterlichen Problemen etwas sagen. Und wir werden dann eher so eine Folge machen, die wir aufbauen, wie: Haben wir gehört, was ihr daraus macht, ist eure Entscheidung. Also, ne, wir lassen es euch als Zuhörerinnen und Zuhörer dann einfach frei, das zu glauben, was wir da sagen. Oder ich sag mal so, wir können es ja letztendlich auch nur in der Form verifizieren, dass wir diesen Leuten trauen, von denen wir das sagen. Also das müsst ihr dann halt selber wissen. Aber zumindest sagen wir diese Flaggen, wenn Davon Jones jetzt fällt, also an den ersten beiden Tagen hört er seinen Namen nicht, dann könnt ihr sicher sein, dass das, was Lorenz gerade erzählt hat, bei den 32 Teams die Runde gemacht hat und dass es die besorgt. So. Das ist dann der Grund dafür, kann man glaube ich sagen, weil an sich, wie du schon sagst, vom Tape her, von dem, was er gezeigt hat, ist er besser. So.
Genau.
Genau.
Also Jane, falls Davon Jones fällt, wisst ihr warum.
Jane Duncan hast du schon gesagt, das war mir noch wichtig. Ich möchte natürlich jetzt noch einmal, wenn wir über die Offensive Tackles reden, über Kilian Zierer reden. Ich weiß, dass bei RTL, wo ich ja mit dabei sein werde, gerade auch sehr viel zu Kilian gemacht wird. Man hofft natürlich insgeheim, dass Kilian gedraftet wird. Also aus meiner Perspektive heraus und welche Bewertung ich Kilian geben würde, muss ich sagen, ich gehe davon aus, dass Kilian nur mit viel, viel Glück in den letzten Runden seinen Namen hört. Also das Ding ist einfach, Kilian wurde nicht zum Combine eingeladen. Ich denke, dass das für einen Spieler, der halt roh ist, der gute athletische Werte braucht und so weiter, dass das schon nochmal ein Kriterium gewesen wäre, ihn dort eben, also er ist jetzt in Auburn natürlich beim Pro Day gewesen, aber das Ding ist, er hat wahrscheinlich jetzt nicht alle Teams kennengelernt und das ist zum Beispiel einfach so, ja, das macht die Auswahl schon geringer. Du bist halt nicht bei allen auf dem Board. Und dann kommt dazu Kreuzbandriss, also sind einige Verletzungen. Er hat auch bei mir im Interview gesagt, es ist nicht alles heiterer Sonnenschein. Also er kann jetzt auch den Teams, wenn er wahrheitsgemäß antworten will, nicht sagen, er hat halt nie Probleme mit seinen Knien, seitdem er da was hatte. Ne? So. Und so wie ich Kilian kennengelernt habe in dem Gespräch, glaube ich, ist er auch eine ehrliche Haut und geht da eher diesen Weg, bevor er den Teams versucht, irgendwas zu erzählen, was natürlich nicht stimmt. Was ihm so ein bisschen in die Karten spielt, glaube ich, ist, dass er beim Camp von Duke Manyweather dabei gewesen ist und wirklich, ja, heftig gut auf alles vorbereitet wurde und das eben auch Teams mitnehmen als Notiz, sage ich mal. Also deswegen können wir, glaube ich, ziemlich sicher sagen, dass er als Undrafted Free Agent irgendwo landet, weil er sich auf jeden Fall in bestimmten Kreisen den Namen gemacht hat. Aber dass er gedraftet wird, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Aber das Gute ist, Undrafted Free Agents In der Regel kriegst du mehr als ein Angebot. Also Kilian kann sich das dann im Prinzip aussuchen und sich eventuell auch so ein bisschen so das Best-Case-Szenario, was so O-Line-Coaching und so angeht, in Kilian. Wird vielleicht noch einfach eine Zeit lang im Practice-Squad oder so erstmal geparkt, bis er eventuell das Vermögen hat, in der NFL zu spielen. Denn die Veranlagung, da sind wir uns einig, die ist auf jeden Fall da.
Es gibt ja auch so die Art von Beratern, ich stimme dir da vollkommen zu, die sagt, wir möchten lieber ein Free Agent sein, als in der 7. Runde gedraftet werden. Dann können wir es uns aussuchen zwischen 4-5 Teams. Und dann natürlich immer wieder das Katz-und-Maus-Spiel, die Teams, die dann halt noch einen 7. Runden-Pick für jemanden, den sie besonders gerne als Free Agent hätten, ausgeben. Genau, also daher eine sehr interessante Situation. Leider wegen den Verletzungen bin ich auch bei dir, dass es wahrscheinlich nicht für als Draftpick reicht. Wäre natürlich schön, werde ihm auch die Daumen drücken. Aber ja, und was du noch gesagt hast, also dass man ehrlich ist bei Interviews, das ist doch das Beste, was man machen kann. Weil wenn man da lügt, und die meisten Teams werden es rausfinden, wenn man lügt oder dass man gelogen hat, und ja, das kommt halt einfach ganz schlecht. Ich habe noch als lieber Carter Warren von Pittsburgh, der letztes Jahr fast in den Draft gegangen wäre, da wahrscheinlich höher gedraftet werden würde, als es dieses Jahr wird. Einfach weil er Verletzungsprobleme hatte, aber eigentlich ein ziemlich solider Spieler ist, der letztes Jahr sich auch schon darauf vorbereitet hat, als Guard und Center zu spielen, hat trotzdem relativ lange Arme, kann also auch als Tackle spielen. Einer der raren Spieler, die fast alle 5 Positionen spielen können. Und diese, ja, vielseitige Einsetzbarkeit wird ihm auch helfen. Ich lege jetzt mal meine Hand ins Feuer und sage, dass Carter Warren irgendwann in den nächsten 3 Jahren, wenn er nicht weiter Verletzungsprobleme hat, irgendwo auch mal eine Saison als Starter absolvieren wird.
Und wenn wir über Verletzungen reden, dann möchte ich auch über Jackson Kirkland reden, der in meinen Augen zu seiner gesunden Zeit damals nicht nur den Hype eines Erstrundentalents bekommen hat, sondern diesen auch absolut gerechtfertigt hat. Der ein überragender Tackle gewesen ist vor seinen, ja, mehreren Problemen, die er hatte. Deswegen ist er ein Spieler, das ist eher einer, der aufgrund seines Tapes eben dann trotzdem noch irgendwo als 7. Runden-Pick geholt wird. Und was man dann aber im Blick behalten sollte, weil er eben, wenn er fit ist und wenn er das wieder zusammenbringt, auf diesem Level zu spielen, was er eben schon mal gezeigt hat, dann kann der in dieser Liga starten. Dann kann der nicht nur starten, dann kann der sogar ziemlich gut sein. Das hat er in den letzten 1,5 Jahren nicht geschafft. Das muss man klar sagen. Deswegen redet auch niemand über Jackson Kirkland. Aber das muss man ihm zugestehen, dass er in seiner ersten Zeit am College wirklich verdammt gut gespielt hat. Und ja, sicherlich ein Team da sein wird, was zumindest mal einen 7. Runden-Pick darauf setzt, dass das eventuell nochmal wiederkommt bei ihm.
Ich sag dir ein was zu Jackson Kirkland, also an ihm scheiden sich so ein bisschen die Geister. Da gibt's durchaus auch, irgendwie kenne ich ein paar West Coast Scouts, und da gibt's ganz verschiedene Einschätzungen. Ist wahrscheinlich bei vielen Spielern am 3. Tag so, aber es gibt manche, die sagen, den haben wir als Reject, und andere, ja, die ihn vielleicht, wie du schon sagst, auch sogar draften würden. Also ist ein sehr interessanter Spieler, der, glaube ich, auch in vielen War Rooms bisschen polarisieren wird. Von daher finde ich es interessant. Bin da eher nicht so ganz deiner Meinung. Ich, ja, bin kein großer Jackson Kirkland-Fan, aber.
Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass das Tape eben da gewesen ist und du halt, ja, du deswegen einfach im Blick behalten musst, so ein Team, was da einen Late Runner drauf setzt, könnte eventuell was werden. Das ist einfach ein Name, den man noch auf dem Zettel haben muss. Während ich sag mal bei so, ja, das ist ein gutes Beispiel dafür bei einem Braden Daniels oder so, denke ich jetzt eher so, gut, ne? Wo der auch landet, wird wahrscheinlich eher so ein Swing-Tackle, vielleicht sogar Guard, ne? So, also das wird jetzt kein Spieler sein, bei dem ich erwarte, dass der irgendwann für Furore sorgen wird, so. Na, aber Jackson Kirkland ist halt einer, der kann 7. Runde gedraftet werden und kann am Ende dann plötzlich, wundern sich Leute, warum der in 2 Jahren plötzlich Starter ist. So, und dann können wir hier zumindest sagen, wir haben euch das gesagt.
Genau, so. Oder du hast es uns gesagt.
Ja, okay. Interior Offensive Line. Jetzt muss ich natürlich mit Peter Skoronski in meiner Erstrunden-Grade kommen. Dann habe ich aber für die erste Runde keinen mehr.
Genau, ich habe Peter Skoronski unter den Tackeln und dann geht's bei mir bei den Interior Offensive Linemen in der zweiten Runde los. Und da habe ich als Nummer 1 tatsächlich John Michael Schmidt von Minnesota. Auch da wieder hört euch die O-Line-Folge an. Meine, ja, was ich über ihn denke, hat sich nichts geändert. Ich finde, er ist einfach so dieser Center, der jetzt vielleicht nicht die absoluten super Traits hat. Vielleicht so ein bisschen wie Creed Humphrey, obwohl Creed damals ein super Testing hingelegt hat. Auch wenn ich das auf Tape nicht gesehen habe. Aber der einfach die Intelligenz und die Technik mitbringt, um einfach von Tag 1 ein super Center zu sein, ein richtig guter Starter und das dann auch über eine lange Karriere durchzuziehen. Das ist für mich John Michael Schmitz. Und dann habe ich noch Osiris Torrance von Florida. Der ist ein bisschen anders in der Hinsicht, dass der nicht ganz so wie DeVaughn Jones, aber bei ihm mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen, ob er das mit seinem Gewicht dauerhaft hinkriegen kann, weil auch er, glaube ich, so ein bisschen Tendenz dazu hat, ein bisschen zu schwer zu sein. Vor allem auch in der heutigen NFL, da brauchst du auch keine 350-Pound-Guards mehr. Also er muss sich eher so an die 325, sage ich mal, orientieren. Trotzdem hat er physisch richtig gute Anlagen, hat sich über Jahre immer wieder mit seiner Technik verbessert, hat auch am Unterkörper viel gute Masse hinzugewonnen. Deswegen ist er hier. Ich glaube, sein Trend geht nach oben, was den Spieler angeht. Und ja, bin jetzt nicht ganz so hoch. Viele haben ja sogar eine Top 10, habe ich ihn jetzt teilweise schon gesehen. Da gehe ich nicht mit, aber Cyrus Torrance für mich in der zweiten Runde und da auch relativ solide.
Ja, ich möchte hier noch einen Spieler dazu nehmen, den ich, das muss ich jetzt einfach zugeben, der mir einfach über lange Zeit jetzt komplett durchgerutscht ist. Und dann schrieb mir mein Kumpel Yannick, der mit mir auch so diese Bears First Pick Frage Folge gemacht hat, schrieb mir, ey, was hältst du eigentlich von Chandler Savala? Und ich so, wer?
NC State, ja.
Und der ist, also wirklich, ich hatte ihn nicht auf dem Zettel. Da habe ich gesagt, gut, ich schaue ihn mir an, alles klar, ne? Und ja, kriege ich von mir auch eine Zweitrundenbewertung.
Ja, interessante Story zu Chandler Savala. Ich hatte, ja. NC State war eine meiner Schulen für den NFLPA Bowl und ich war großer Fan von Chandler Savala. Wir haben ihn auch eingeladen. War so mein Pound-the-Table-Spieler im, was weiß ich, 10. Oktober oder so. Ist im Endeffekt zum, also ich habe ihm eine Viertrunden-Grade gegeben, er ist im Endeffekt dann auch zum Shrine Bowl gegangen, also war nicht bei uns, hat da ein bisschen später eine Einladung bekommen. Er hat halt einfach auch noch eine Verletzungshistorie, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich diese Fourth-Round-Grade überhaupt so umsetzen könnte. Vielleicht würde er bei mir doch eher in der 5. Runde landen. Aber ja, es ist witzig, wie es manchmal gehen kann. Also Chandler Savala, das war so einer meiner absoluten Lieblinge. Und jetzt bin ich doch im Vergleich zu, wo ihn alle anderen haben. Also ich glaube, jetzt mittlerweile hat ihn jeder in den Top 100. Vielleicht sogar ein bisschen niedriger wieder. Aber ja.
Ja. Tag 3, dann Steve Avila, Joe Tippmann und Cody Mauch bei mir.
Ja, da habe ich auch Steve Wheeler, dann eben der eben besprochene Daniel Wright und Luke Whipler noch, der Center von der Ohio State.
Luke Whipler, okay. Ja, haben wir uns jetzt relativ kurz gefasst, glaube ich. Wen ich noch ganz gerne, ja, der mir auch jetzt so, ehrlich gesagt, eher noch mal so in den letzten Wochen, als ich gesagt habe, so, wo rennen denn noch mal Offensive Linemen rum? Der ist aber im Gegensatz zu Savala kein Spieler, den ich jetzt, also da guckst du dann einfach Offense-Tape und dann siehst du halt noch mal einen Spieler. Das war bei Savala nicht der Fall, weil ich glaube generell NC State, habe ich dies ja nicht so wertgeschätzt. Ich muss das jetzt einfach deutsch aussprechen, weil ich die Serie so gefeiert habe. Ricky Stromberg. Center von Arkansas. Zone-Base-Blocker. Der, ich sag mal, es gibt sicherlich filigranere Spieler als er, aber er ist dabei sehr zielstrebig. Also er schafft was weg, sagen wir mal. Und gerade so, wenn du jetzt ein Center, vielleicht sogar Guard, das will ich gar nicht mal bestreiten, suchst, der vor allem in einem Scheme, wo mehr der Ball in einem zonenbasierten Scheme eben gelaufen wird, dann würde ich sagen, bist du mit ihm an der richtigen Stelle, weil du ihn dann langfristig nochmal so zu so einem guten Pass-Protector entwickeln kannst, wo man ja auch sagen muss, wenn er jetzt eher Center spielt, hat er die Möglichkeit, sich da auch so mit Double Teams und so noch mal ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, sodass er dort ja vielleicht auch ein überraschend langjähriger Starter sein kann. Tatsächlich. Hab dann jetzt gestern auch gesehen, weil das ist halt so, was ich mache, wenn das Beast rauskommt. Dan Brugler hat ihn als drittbesten Center dieser Klasse gelistet. Das unterstützt das natürlich nochmal, dass man schon davon ausgehen kann, so, wird vielleicht ein bisschen später gedraftet, weil ich höre gerade nichts wirklich von ihm, aber hat das Talent auf jeden Fall, um im richtigen Scheme eigentlich wesentlich höher gedraftet zu werden.
Ja, Ricky Stromberg hat für mich Drittrundenfilm, aber was man hört, ist eher so ein bisschen negativ belastet, würde ich sagen. Also jetzt absolut nichts Schlimmes, das aber, ja, da ist halt einfach so dieses typische Gemunkel, so wenn man dann so fragt, ey, warum spricht keiner bei Ricky Stromberg, ist dann so, so dieses ganze Work Ethic und so, wo man manchmal auch die Augen drüber rollen kann, aber ja, die NFL-Teams, die machen da auch ihre Arbeit und das kommt auch meistens nicht von irgendwo her, deswegen habe ich ihn mit einer Viertrunden-Bewertung einfach vor dem Hintergrund, sehe es aber auch so, also auf Center und Guard hat er für mich Starter-Potenzial, wenn er es dann auch irgendwie mental umsetzen kann. Ich habe als lieber noch City Sow, den Kanadier von der Eastern Michigan University, der da auch Tackle gespielt hat. Sow ist sehr schlau, ein sehr cleverer Spieler, der aber auch die Physis und eine gewisse Athletik mitbringt. Also ich finde ihn extrem interessant, er ist in der USFL jetzt schon gedraftet worden. Ich glaube, da werden wir ihn erstmal nicht sehen. Es gibt einfach nicht viele super gute O-Lines und City Sow hat für mich das Zeug dazu, als Guard irgendwann auch mal zu starten. Vielleicht da keine Dauerlösung zu sein, so das Potenzial hat er nicht, aber so einer der Spieler am dritten Tag, wo ich irgendwann in der sechsten Runde auch, wie du es eben schon beschrieben hast, im War Room da sitzen würde und sagen würde, so jetzt so langsam können wir dann mal über City Sow sprechen, weil ich einfach mir ziemlich sicher bin, dass der auf einem 53-Man-Roster bleiben wird.
Cool, dann haben wir zum Schluss nochmal einen vermeintlichen Sleeper dabei von der Eastern Washington. Letztes Jahr, glaube ich,
Michigan. Habe ich Washington gesagt? Sollte Michigan gewesen sein.
Vielleicht habe ich mich auch verhört, weil ich an Eric Barrier vom letzten Jahr gedacht habe. Vielleicht war das nur mein, vielleicht wollte ich es hören. Eastern Michigan, so. Wir haben das Big Board der Offense fertig. Ich werde auf jeden Fall die Folge so unterteilen, dass ihr auch in die einzelnen Gruppen reinspringen könnt, dass ihr es auch nochmal nachhören könnt, gerade wenn es Richtung Draft geht. Wir haben jetzt nochmal wieder mehr Namen dabei gehabt. Ich glaube, das macht auch nochmal einen guten Vorgeschmack auf die Defense, zu der wir nächste Woche kommen. Denn ihr werdet auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen mehr kriegen, wenn wir über diese Talentdichte dann eben reden. Was erste, zweite, dritte Runde angeht, vermeintlicher Sleeper, Steel-Pick, den wir so noch auf dem Zettel haben für den dritten Tag. Freut euch über weitere Folgen vor dem Draft, bevor dann der ganze Zampano beginnt. Ich von meiner Seite aus verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören, danke Lorenz und übergib dir das Wort.
Ja genau, hier vielleicht nochmal der Appell oder ja, Appell ist eigentlich das falsche Wort, aber hört euch doch nochmal die alten Folgen an, über die Positionen, wenn ihr zu gewissen Rankings noch Fragen habt. Die Dinge, die sich verändert haben, haben wir, glaube ich, angesprochen. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt alles drin, aber zum Beispiel die Daniel Wright-Diskussion der O-Line-Folge. Wer sich da nicht mehr dran erinnern kann, die war schon bestimmt sehr interessant. Schickt es an ein paar Freunde und bis nächste Woche.